Ein Lied, das passt so richtig zu diesem Bild, ne? Einer, der gesucht hat, der gefunden hat, einer, der dasteht und staunt. Er staunt, wenn er die Schöpfung sieht, die Berge, die Täler, den Himmel. Und darüber die Frage, gibt es Gott wirklich? Das ist ja eine wichtige Frage, oder? Es ist eigentlich die Frage. Und ihr seht ganz unten rechts das Logo von unserer Predigtreihe, von dem Hauptjahresthema Herzenssuche, das so ein bisschen die Zeit dann von MyWay auch umrahmt. Gibt es Gott wirklich? Da geht es um die Frage nach dem Ursprung. Eine Frage, die ganz besonders, wie ich immer wieder erlebe, gerade jungen Menschen sehr wichtig ist. Wo komme ich her? Wo geht es hin mit meinem Leben? Aber nicht nur jungen Menschen, sondern auch bei alten Menschen wird das immer wieder ganz besonders ein Thema. Aber eher dann der Fokus, wie war das Leben? Wo geht's jetzt hin? Wenn der Ursprung ist, auch der ist, der das Ziel ist, dann ist das eine interessante Frage. Gibt es Gott wirklich? Wir haben vor einiger Zeit Dirk Arendt hier gehabt. Er hat die Leitung des Praxisinstituts Evangelisation. Und dieses Praxisinstitut beschäftigt sich auch mit der Frage, gibt es Themen, die Menschen helfen, zum Glauben zu finden? Gibt es Themen, die wichtig sind dafür? Welche Fragen haben Menschen heute? Und was begegnet uns eigentlich in unserer Gesellschaft, wenn es um den Glauben geht? Und wenn wir in diesem Jahr im September MyWay machen und ganz besonders Menschen einladen, die vielleicht Jesus noch nicht kennen, dann ist das eine wichtige und legitime Frage am Anfang, oder? Gibt es Gott wirklich? Und so, wie ihr das schon bei Dirk erlebt habt oder auch bei Sigmar Borchert, der vor Weihnachten da war, der als wir das letzte Mal MyWay gemacht hat und sogar Hausaufgaben gegeben hat, also ich bin dann nicht alleine, Hausaufgaben zu machen. So möchte ich mit dieser Predigt euch motivieren, mal reinzuschauen in euer Herz, Herzenssuche, aber auch mal das Herz anderer Menschen zu betrachten, die vielleicht noch nicht eine Antwort darauf haben, ob es Gott wirklich gibt. Und ich möchte mich kurz mit euch beschäftigen in einer etwas vollgewordenen Folie. Was begegnet uns heute eigentlich, wenn wir in unserer Bevölkerung Menschen treffen, die nicht mehr regelmäßig in die Kirche gehen oder gar nicht mehr? Was begegnet uns da? Welche Menschen leben heute hier? Wie denken sie, wenn es zum Beispiel um den Glauben geht? Und da finde ich interessant, dass die Studien seit Jahren uns sagen, dass es eine nur gering zurückgehende Überzeugung gibt, dass es irgendwo ein höheres Wesen oder einen Gott geben soll. Die eine Studie, die ich fand, da heißt es, Glaube an einen persönlichen Gott, immerhin 40-45%. Und dann kommt noch mal drauf die Menge 25%, die zumindest an eine höhere Macht, ein Geistwesen, irgendjemand, der hinter all dem steht, also der Ursprung ist, glauben. Die Atheisten oder die Nichtglaubenden, da gibt es auch eine Gruppe von Menschen, die einfach nicht glauben, weil sie sagen, das hat für mich überhaupt keine, ja, schön, wenn du glaubst, aber für mich hat das keine Relevanz. Es ist nochmal was anderes wie die Atheisten, die sehr bewusst überlegen, welche Argumente denn gegen den Glauben sprechen. Also eher die Leute, die sagen, schön, toll, dass du sonntags in den Gottesdienst gehst, aber für mich nicht so wichtig. Circa 30%. Wenn man dann genauer hinschaut, kann man ja sagen, 2/3 der Deutschen glauben an irgendetwas Höheres, oder? Weniger als die Hälfte an einen persönlichen Gott. Und dann kommt das Interessante, das ist ein Durchschnittswert für ganz Deutschland. Und wenn man dann sieht, dass in Ostdeutschland, wo die SED wirklich viele Jahrzehnte hatte, um das Thema Glauben aus den Köpfen und Herzen der Menschen auszutreiben, dass da 70% angeben, nicht an Gott oder irgendetwas Höheres zu glauben. Krass, oder? Dann müssen es bei uns ja wenigstens noch ein paar mehr sein. Aber die Menschen ohne Kirchenzugehörigkeit nehmen zu. Die Zahlen sind deutlich. Und das erstaunt mich dann, dass unter den verbliebenen Kirchenmitgliedern ein ganz großer Teil anzweifelt, dass es einen persönlichen Gott gibt. Ja, sie sagen, es gibt einen Gott, aber dass der persönlich ist, dass der uns persönlich anspricht, das ist für viele, selbst wenn sie Kirchenmitglieder sind, nicht vorstellbar. Und noch etwas Neueres. Nachdem der Gottesglaube in unseren westlichen Ländern und in unserer Kultur eine ganze Zeit lang erst abgenommen hat und eher durch so eine persönliche Spiritualität, was auch immer dahinter steckt, irgendwas so mehr oder weniger selbst zusammengeschustertes oft, wächst im Moment die Zahl derer, die sich aktiv zum Glauben an einen persönlichen Gott bekennen. Und wisst ihr, in welcher Altersgruppe diese Zahl wächst? Bei den Jungen, bei den Mittleren oder bei den Alten? Bei den Jungen. Amerika macht es uns vor, Frankreich macht es uns vor, auch in Deutschland sprechen die Religionswissenschaftler, dass die Zahl der gerade jungen Menschen, die ein Ja sagen zu einem persönlichen Gott und zu diesem finden wollen, deutlich zunimmt. Wir schauen noch mal ein bisschen weiterhin, das ist interessant, weil das sind Dinge, die müssen wir eigentlich im Kopf haben, wenn wir uns mit Menschen beschäftigen und sie einladen, ins Gespräch gehen über den Glauben. Das Motiv, habe ich hier geschrieben, zu glauben oder nicht zu glauben, sagen uns die Forscher, ist stark biografisch, also von meinem Lebensweg, vom Umfeld, in dem ich aufgewachsen ist, abhängig und emotional. Nicht so sehr intellektuell wissenschaftlich. Also mit einer Einladung von Professor Dr. Dr. Wilder Smith, ich glaube, den gibt es schon gar nicht mehr, oder von Dr. Werner Gitt oder solchen Koryphäen, lockt man gerade Jüngere nicht mehr hinterm Sessel oder aus dem Sessel raus. Für den Glauben spricht für viele Menschen, dass er Halt und Orientierung gibt in einer, und vielleicht ist das auch der Grund, warum junge Menschen gerade so offen sind, in einer doch sehr konfusen und krisenhaften Welt. Erinnert euch noch an den kleinen Jungen, der hier vorne am ersten Sonntag stand und davon sprach, dass er sich wünscht, dass es keinen Krieg mehr gibt? So ein kleiner Kerl. Und solche Sorgen schon vor dem Krieg. Für viele ist der Glaube Fundament für Moral und Ethik. Warum soll ich mich an irgendetwas halten, wenn es nicht irgendeinen gibt, der da die Norm setzt, sagen sie. Und oft begegnet einem in den Gesprächen auch, das kann ich bestätigen, nicht nur in dieser Studie, dass da noch was sein muss. Und da spielen gerade in einigen Veröffentlichungen auch dazu so Nahtoderlebnisse eine Rolle. Menschen, die also schon reanimiert wurden, wo der Puls aussetzte, wo man vielleicht schon dachte, es ist vorbei, die aber noch weiter reanimiert werden und wieder kommen, wieder sich fangen, sie berichten immer wieder ähnliche Sachen. Bis hin zu dem Gedanken, dass sie eigentlich gar nicht zurück wollen, weil das, was sich da auf sie, wo sie sich darauf zubewegen, und das ist interessant, dass das immer wieder die gleichen Berichte sind, so angenehm, so schön wäre, dass sie lieber dahin gehen würden als wieder zurück. Interessante Beiträge, die es da auch in der Literatur mittlerweile gibt. Gegen den Glauben spricht die Frage nach dem Leid. Die sogenannte Theodizee-Frage, auch darüber wird es eine Predigt geben, weil das ist eigentlich etwas, was immer aufkommt. Wenn Menschen Leid erleben, die Frage, wie ein guter Gott, ein liebender Gott das zulassen kann. Eine nicht geringe Rolle spielt leider auch das Versagen der Kirchen, die Enttäuschung über die Kirchen und mitnichten nur der großen Kirchen. Leider gibt es das auch in Freikirchen, dass Menschen enttäuscht werden, dass der Umgang mit ihnen nicht gut ist und sie sich zurückziehen und schützen. Auch interessant, gegen den Glauben spricht, dass, und da sind die Christen ja vorneweg, man einen Wahrheitsanspruch erhebt. Wir verkünden in unseren Gottesdiensten, dass Christus der Weg zu Gott ist und dass es nur einen einzigen Weg gibt. Und in einer Zeit, wo es darum geht, dass doch alle Religionen gleichberechtigt sind, ist das sicherlich etwas Anstößliches erstmal. Die letzten beiden Punkte sind noch wichtig. Die Ablehnung dogmatischer Ansätze gegen die Relevanz fürs Leben. Wozu brauche ich Gott, wenn alles gut läuft? Dann hat man kein Interesse an ihm. Aber wenn es nicht gut läuft, dann stellt sich für junge Menschen und eigentlich für alle Menschen die Frage, bringt mir das was, wenn ich glaube? Ich werde es nie vergessen, wie ein Jugendhauskreis, den wir begleiteten, und die miterlebten, dass in der Gemeinde eine Frau, die jünger war als wir, im Sterben lag und es immer noch schlimmer wurde, wie diese Jugendlichen im Jugendhauskreis gefragt haben, sag mal Detlef, da sind ja noch die alten Eltern von der Frau. Hilft das ihnen zu glauben? Bringt mir das was, wenn es ans Sterben geht? Und ich konnte berichten von einem Vater, der manchmal auf die Bibel geschlagen hat und gesagt hat, du hast doch gesagt, der gerungen hat mit der Frage, warum Gott das zulässt, dass seine Tochter so elendig dahin starb. Aber der seinen Glauben nicht verloren hat. Ein authentischer Umgang war das für mich damals mit dieser Theodizee-Frage. Wenn alles gut läuft, sind die Menschen nicht sehr interessiert am Glauben. Das ist auch eine Erfahrung, die sich auch hier in Norderstedt für mich wieder bestätigt. Was folgt aus diesen nur kurz dargestellten Studien und Erkenntnissen? Die Diskussion über Gottes Beweise, ob das jetzt die Nathan der Weise bei Lessing ist, die Ringparabel oder andere Formen, da hat es Unmengen an Veröffentlichungen dazu gegeben über die Geschichte der Zeit, ob der Professor Dr. Weil das Mist, der mich immer begeistert hat früher, oder Werner Gitt, John Lennox, der emeritierte Professor aus England, oder Andreas Neyer, einer, der sich mit Quantenphysik und dem Glauben beschäftigt. Hochinteressant. Ne? Ihr merkt, für mich interessant. Im Gespräch, merke ich, ist das für die wenigsten und ganz besonders unter jungen Leuten überhaupt nicht mehr relevant. Aber wenn Sie was hören, wo es deutlich wird, wie der Glaube das Leben hier und jetzt verändert, dann werden Sie aufmerksam. Dann spitzen Menschen und nicht nur Junge die Ohren. Also da hat sich etwas verändert. Warum stelle ich das so lange dar? Weil ich glaube, dass Menschen und Christen oft die Diskussion über den Glauben vermeiden, weil sie Angst haben, dann in solche theologisch-philosophischen Diskussionen zu geraten und sich möglicherweise dem auch nicht gewachsen sehen. Ich bin doch kein Professor John Lennox. Ich bin doch kein Werner Gitt. Also lieber nicht sich solchen Situationen auszusetzen, dass da einer fragt, ja, warum glaubst du eigentlich? Was sagst du mir, warum es logisch oder sinnvoll sein könnte, an Gott zu glauben? Das müsst ihr auch gar nicht. Das können wir gerne Leuten überlassen, die daran Spaß haben. Da gibt es tolle YouTube-Videos, auch weniger tolle. Das hier ist das Entscheidende für die Frage nach dem Ursprung und ob es einen Gott gibt. Das ist unsere Aufgabe. Sie steht in 1. Petrus 3, Vers 15, alle Verse hier immer aus der Hoffnung für alle. Dort heißt es, seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch von euch einen wissenschaftlichen Vortrag über Evolution oder Schöpfung will. Oh, Entschuldigung, steht da ja gar nicht, ne? Der euch nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Wenn einer fragt nach der Hoffnung, die in uns ist, dann sollen wir Rede und Antwort stehen. Wir sollen, heißt das für mich, nicht jedem, der uns über den Weg läuft, irgendeine Diskussion über Gott, Jesus und die Bibel aufs Auge drücken. Für mich heißt das, wenn ich als Christ erkennbar lebe, wenn die Menschen merken, dass bei mir was anders ist, wenn sie erleben, wie ich trotz tiefer Trauer oder großer Schwierigkeiten die Hoffnung nicht verliere, dann kommen die Leute und fragen. Dann werden sie neugierig. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass sie da im Krankenhaus liegt und bald sterben wird und die Eltern sich um sie sorgen und Gott nicht verstehen können und trotzdem ihren Glauben nicht wegschmeißen? Trotzdem getröstet sind. Wie oft habe ich das erlebt, dass ich zu Krankenbesuchen unterwegs war und mir schon Sorgen machte, oh Mann, was wirst du gleich sagen? Wird es gelingen, diese Person zu trösten? Und dann komme ich und gehe beschenkt aus dem Krankenzimmer raus, weil ich getröstet und aufgebaut wurde, weil da eine Person lag, an der Gott wahrgemacht hatte, was er versprochen hat, dass er uns nicht im Stich lässt, gerade dann nicht, wenn es gerade durch tiefe Täler geht. Rechenschaft ablegen, das klingt so ein bisschen mathematisch, ne? Da steht ein Wort, Apologia, davon abgeleitet ist der Begriff in der Theologie Apologetik, Verteidigung des Glaubens. Und ganz ehrlich, ich würde es anders heute übersetzen. Verteidigung des Glaubens ist wieder Wissenschaft oder, keine Ahnung, ihr kennt die ganzen Themen, ne? Schöpfung oder Evolution und was nicht alles. Ich muss das nicht verteidigen. Du musst das nicht verteidigen. Du kannst das gerne Leuten überlassen, die das richtig gut können. Aber was Petrus hier von uns fordert, ist, dass wir von der Hoffnung und von der lebensverändernden Kraft erzählen können, die dadurch in unser Leben gekommen ist, dass wir durch Christus Gott kennengelernt haben. Rechenschaft ablegen. Mehr nicht. Mehr nicht. Nochmal zurück, was folgt daraus für dein Gespräch über Gott? Die ersten Punkte habe ich abgeblendet, weil das jetzt wichtig ist. Nicht belehren und auch nicht Diskussionen gewinnen wollen. Ich habe früher immer gedacht, ich müsste Diskussionen über den Glauben gewinnen. Okay, mit meinem Bruder rutsche ich da manchmal noch rein. Aber es geht nicht um Gewinnen, nicht um Belehren. Es geht nicht darum, sich über Menschen zu erheben, die vermeintlich das nicht haben, was ich habe. Wie reagiert ihr, wenn jemand im Gespräch euch rüberbringt, du bist eigentlich nicht okay und ich habe die Weisheit gefressen? Dann hauen Menschen normalerweise ab, ne? Nicht von oben herab, sondern freundlich das Suchen des Gegenübers wertschätzen. Es ist so interessant, dass ich das heute mehr erlebe, früher selten erlebt habe. Ich habe oft den Eindruck, dass gerade christliche Fundamentalisten im negativen Sinn, das ist schön, wenn wir ein Fundament haben, aber wenn der Glaube von mir missbraucht wird, um mich besser zu fühlen, weil ich eigentlich mich nicht gut fühle, dann bin ich oft so unterwegs. Dann missbrauche ich den Glauben und die Gespräche über den Glauben mit anderen, um mich besser zu fühlen. Darum geht es hier nicht. Es geht darum, und das hat uns der Apostel Paulus in der Apostelgeschichte überliefert, wie er auf dem Areopag, auf dem großen Platz in Athen, Menschen begegnete. Und lasst euch das nochmal einen Moment auf der Zunge zergehen. Da stellte sich Paulus vor alle, die auf dem Areopag versammelt waren, und rief: Athener, mir ist aufgefallen, dass ihr euren Göttern mit großer Hingabe dient. Denn als ich durch eure Stadt ging und mit mir eure Heiligtümer ansah, da habe ich sogar einen Altar gefunden, auf dem stand: für einen unbekannten Gott. Dieser Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen, möchte ich euch nun bekannt machen. Es ist der Gott, ich lasse die letzten Verse aus, und dann beschreibt er diesen Gott, beschreibt das, was in Christus uns da begegnet. Und dann kommt auf der nächsten Folie, das ist jetzt wichtig nochmal, aus dem einen Menschen, den er geschaffen hat, ließ er die ganze Menschheit hervorgehen, damit sie die Erde bevölkern. Er hat auch bestimmt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Und wirklich, er ist jedem von uns ja so nahe. Durch ihn allein leben und handeln wir. Ihm verdanken wir alles, was wir sind, so wie es einige eurer Dichter gesagt haben. Wir sind seine Kinder. Interessant. Der Gedanke, dass wir Kinder von Gott sind, offensichtlich auch unter den Griechen. Was heißt das für uns, die wir vielleicht mit Menschen ins Gespräch kommen, über den Glauben? Vielleicht ist da jemand, wo sich total verstrickt in Esoterik und allen möglichen Blödsinn. Man staunt, dass das ein Milliardenmarkt ist. Und wenn ich solche Dinge höre oder lebe und mir jemand das erzählt, auf was er da alles setzt und was oft nur billiger Hokuspokus ist, dann gehe ich nicht hin und sage, du machst alles falsch. Das ist Sünde, was du tust, dass du Gott nicht ehrst und lieber auf irgendwelche Götzen und esoterischen Spektakel vertraust. Sondern ich sage, interessant, interessant. Was treibt dich dazu, so auf der Suche zu sein? Was suchst du? Ich nehme das ernst, was ein Mensch an religiöser Sehnsucht mir zeigt und erhebe mich nicht darüber. Da ist der Apostel Paulus ein tolles Vorbild. Nächster Punkt. Vom Suchen zum Staunen. Gott in seiner Schöpfung erkennen. Habt ihr noch das Anfangsbild im Sinn? Es ist ein richtig schönes Bild für mich, weil wenn wir zum Beispiel in Norwegen unterwegs sind, diese Berge und dazwischen das Meer, die Fjorde und dann der Sternenhimmel, vielleicht das Polarlicht, da kann ich stehen und einfach nur staunen. Und es geht mir nicht nur dort so, es geht mir auch hier so, wenn ich in meinem Wohnzimmer sitze und draußen die Vögel beobachten darf. Meine Schwiegermutter sagt, die wären alle zu fett, weil ich sie zu sehr füttere. Aber ich liebe sie, diese kleinen Wesen. Wie sie da rumfliegen, manchmal ist da ein Verkehr wie über dem Flughafen hier in Hamburg. Paulus sagt im Römerbrief, dabei gibt es vieles, was sie von Gott erkennen können. Er selbst hat es ihnen ja vor Augen geführt. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Paulus sagt, da ist etwas in unser Herz gelegt. Diese Suche nach dem, den ersten Menschen verloren hatten. Nach dem, der im Paradies bei ihnen war und der dann verloren gegangen ist. Wenn ich durch die Natur gehe, wenn ich jetzt, wenn es im Frühling wieder aufblüht, mir mal eine Kamera schleppe und zum Ohlsdorfer Friedhof fahre, dann sehe ich Dinge, die mich staunen lassen, worüber ich Gott preisen kann. Ich sehe eine Komplexität von Leben und von Dingen, die mich staunen lassen. Ich sehe eine Farbenvielfalt allein bei den Piepmätzen, die bei uns da rumschwirren, dass ich nur staunen kann, was für eine Schönheit. Mich lässt das an Gott denken. Wie ist das bei dir? Und ich glaube, das ist wichtig, auch wenn ihr heute nach der Predigt euch das Arbeitsblatt nehmt, euch mal diese Frage zu stellen, worüber staunt ihr, wenn ihr an Gott denkt? Was ist es, was euch zum Staunen bringt? Und da muss es nicht nur um die Natur gehen. Bei mir geht es manchmal auch um mich selbst. Dass ich staune über Gott, was der für eine Geduld mit mir hat. Dass ich staune darüber, wie er mein Leben geführt und begleitet hat. Dass ich staune darüber, wie er mir manches prophetische Wort gegeben hat, wo ich Orientierung fand, die ich so sonst nicht gehabt hätte. Ein Gott, der ins Leben hineinspricht. Ich denke immer noch an das Seminar Gottes Stimme hören und was wir da erlebt haben, einzeln und auch als Gemeinde. Ich kann nur staunen über diesen Gott. Der bekannte Schriftsteller C.S. Lewis hat gesagt, ich glaube an Gott, weil die Sehnsucht in mir nach etwas Unendlichem nicht aus einer endlichen Welt kommen kann. Was ist deine Sehnsucht? Spürst du sie? Vor vielen Jahren habe ich mich gefragt, was ist da immer noch so unruhig in dir, Detlef? Was ist das, das dich immer noch so unruhig macht? Du hast in deiner therapeutischen, seelsorglichen Ausbildung alle möglichen Probleme deines Lebens geklärt und bist eigentlich gut und gelassen unterwegs, aber ich spüre immer noch diese Unruhe. Und dann las ich im Hebräerbrief, es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Und wir werden eingehen in diese Ruhe. Es gibt ein Ziel. Es gibt einen, von dem wir kommen und zu dem wir gehen sollen. Nochmal Apostelgeschichte 17, Vers 28. Durch ihn allein leben und handeln wir. Wir sind als Gegenüber Gottes geschaffen. Und wenn wir ihn, wie es mal im Paradies war, nicht mehr direkt erleben, dann fehlt was. Und ich glaube, dass auch das Leben Jesu und der Heilige Geist, den er uns geschenkt hat, letztlich, so ist meine Erfahrung, nicht alles, was in mir unruhig ist, zum Schweigen bringt. Aber die Gewissheit, dass Gott mir zuspricht, dass ich Kind Gottes bin. Staunen über Gott. Gott bleibt nicht fern. Haben wir gerade an Weihnachten noch gefeiert. Er kommt zu uns. Und dieser Jesus zeigt uns, wer Gott ist und wie er uns liebt. Durch Jesus wird uns Gott zum Vater. Da staune ich drüber. Das ist so anders, wie alle Religionen sich da Bilder bauen und sich vorstellen, wie man irgendwie vor Gott oder den Göttern gerecht werden kann. Hier muss ich nichts tun. Hier muss ich mich beschenken lassen. Hier kommt Gott selbst zu mir. Der ferne Gott, er hat einen Namen, Jesus Christus. Durch Jesus wird uns Gott zum Vater. Und plötzlich wird aus dem fernen Gott, an den viele Menschen glauben und die sich, dass sich viele vorstellen, dass es da ein höheres Wesen gibt. Aber was ist das für ein höheres Wesen? Ich kann es erzählen aus meinem Leben. Ich kann erzählen, was das mit mir gemacht hat. Und da weiß ich leider nicht, wer das Zitat, von wem das Zitat hier stammt. Die Spuren Gottes in der Welt und Natur sehe ich. Aber durch Jesus schaue ich in sein Vaterherz. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Denn ich glaube, wenn ich in Gottes Vaterherz schaue, dann verändert sich alles. Also der Ursprung hat einen Namen, Jesus Christus. Im Kolosserbrief heißt es in Kapitel 1, Vers 15 folgende: Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, sichtbares, unsichtbares, Königreiche, Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Es wird rund in meinem Leben, wenn ich Christus finde. Es wird rund, wenn ich mal sterbe und zu dem gehe, der schon die ganze Zeit auf mich wartet und der dich geschaffen hat mit dem Wunsch, dass du sein Gegenüber bist. Noch etwas weiter, denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen und alles im Himmel und auf der Erde durch ihn und mit sich zu versöhnen. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Doch indem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Jetzt gehören wir zu Gott und stehen befreit von aller Schuld und Sünde vor ihm da. Der Ursprung hat einen Namen, sagt uns die Bibel. Der Ursprung ist zugleich auch das Ziel, auf das wir leben. In ihm kommt die Liebe Gottes zu uns. Du wirst gefunden und musst nicht mehr suchen. Einem Menschen, der am Suchen ist, zu sagen, du darfst aufhören zu suchen, du bist schon längst gefunden. Was für ein Glück, was für ein Geschenk. Und es liegt nicht an deiner Leistung, sondern allein daran, dass Gott Mensch wurde in Jesus Christus. Und jetzt kommt ein Satz, den möchte ich eigentlich am liebsten immer wieder Menschen ins Herz schreiben. Das ist ein so wichtiger Herz. Ein Satz: Du musst dir deinen Wert und deine Würde nicht erkämpfen. Sie wird dir geschenkt. Wie viel Kampf erlebe ich im Leben? Wie viel Kampf habe ich selbst erlebt in meinem Leben, weil ich das nicht verstanden hatte? Wie viel Kampf hast du erlebt in deinem Leben? Ihr wisst ja, dass ich kein böser Mensch bin, aber wenn ihr es manchmal erleben würdet, wie ich meine Sabine ärgere. Aber wenn ich das versuche, sie zu ärgern, dann steht sie manchmal vor mir und grinst mich an und sagt: Du kannst sagen, was du willst. Ich weiß, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Puh. Wenn ich das nur im Spaß gemacht habe, alles gut. Aber manchmal sage ich und mache auch Sachen, die nicht Spaß waren. Und dann tut dieser Satz mir weh. Wenn ich nicht sehe, dass du und dass jeder Mensch eigentlich ein geliebtes Kind Gottes ist. Was für ein Kampf um Wert und Würde geschieht in dieser Welt. Und das müsste nicht sein. Du kannst aufhören zu kämpfen. Das ist ein Zeugnis, oder? Das ist eine Hoffnung, von der wir reden können. Das ist so schön. Ich glaube an einen Schöpfer, weil die Natur von ihm zeugt. Aber ich vertraue diesem Schöpfer, weil er mir mit seiner Liebe in Jesus Christus begegnet. Und ich durch Jesus Christus Gottes Kind sein darf. Gottes Kind, unendlich wertvoll. Nur so ein paar der Aufgaben, vielleicht auch später noch auf dem Arbeitsblatt. Stell dir diese Frage mal, was und welche Bedeutung hat das für dein Leben? Manchmal ist es gut, sich das mal auszuformulieren, mal aufzuschreiben. Oder auch eine interessante Frage, was hat sich in deinem Leben geändert durch deinen Glauben? Kannst du das beschreiben? Oder bist du immer noch der gleiche Ekel wie vorher? Sagen die Leute, hey, also Herr Kühne, seitdem der in Ihre Gemeinde kommt, da ist das ein ganz anderer Mensch geworden. Habe ich mal erlebt. Habe ich, glaube ich, aber schon erzählt. Wenn der Oberbürgermeister kommt und sagt, Herr Kühne, der so und so geht mittlerweile zu Ihnen in die Gemeinde, ne? Und ich zuck zusammen, weil ich denke, oh, hoffentlich kommt jetzt nicht irgendwas Schlimmes, ne? Die Frommen, die sind auch nicht besser wie wir. Nein, da sagt der Bürgermeister zu mir, das merkt man auch. Boah, cool, oder? Was hat sich in deinem Leben geändert durch deinen Glauben? Und was ändert sich durch das Wissen, ich werde am Ziel ankommen? Das sind Fragen, auf die du eine Antwort mal formulieren solltest. So wie ihr im Herzblut-Jüngerschaftskurs auch formulieren musstet, auf bestimmte Fragen, sich das mal aufzuschreiben. Es hilft, dass man sich mal auseinandersetzt mit der Sache. Und dann, wenn es hoffentlich nicht nur bei Maiweh zum Gespräch mit Menschen kommt, Menschen heute, Menschen, die suchend sind, jungen Menschen, die sich fragen, wo geht das hin mit dieser Welt? Gibt es noch Hoffnung? Du darfst ein Bote dieser Hoffnung sein. Aber beantworte diese Fragen unbedingt mal vorher und schaut einfach als Hauskreise oder alleine zu zweit in Zweierschaft mal in das Arbeitsblatt, das es immer wieder regelmäßig zu den Predigten hier gibt. Ich möchte beten. Vater im Himmel, du hast mit uns Menschen deine Geschichte geschrieben. Deine Geschichte hat ein gutes Ende. Wir haben eine Botschaft für die Menschen heute. Wir gehen auf ein gutes Ende zu, auch wenn es hier im Moment so verwirrend, so chaotisch und so voller Gewalt und Bosheit ist. Am Ende wirst du siegen. Am Ende wirst du, Jesus Christus, siegen und wir werden bei dir ankommen. Aber du willst schon jetzt unser Leben verändern und hilf doch, dass unser Leben sich verändert. Dass es sich so verändert, dass Menschen denken, was ist mit dem oder der los? Und dass sie fragen. Und wir dann auch Zeugnis geben können, warum unser Herz voller Hoffnung ist, selbst in chaotischen Zeiten. Warum wir anders sind. Und das nicht aus eigener Kraft. Vater im Himmel, Jesus hat uns gesagt, dass wir dich um deinen Heiligen Geist bitten dürfen. Und ich bete heute darum, nicht nur für mich, ich bete auch für alle, die jetzt zuhören oder später auf YouTube, dass du deinen Heiligen Geist schenkst. Und dass wir verstehen lernen durch ihn, der uns gewiss macht, dass wir Kinder Gottes sind, was das bedeutet und dass du uns sprachfähig von unserer Hoffnung machst und dass du die Angst nimmst, über unseren Glauben, über unsere Hoffnung zu sprechen. Vater im Himmel, bitte schenk du uns deinen Heiligen Geist in der ganzen Fülle. Wir haben die Ehre, auch hier in dieser Gemeinde dein Reich zu bauen. Wir haben die Ehre, von dir zu erzählen und Menschen einzuladen, Glauben zu finden, Hoffnung zu finden, Halt, Sicherheit. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass du uns dazu auch ausrüstest. Und so bitte ich um deinen Heiligen Geist, deine Kraft, deine Leitung. Amen.